Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Bundeskanzleramt und ein ganz besonders herzliches Willkommen dem Bundeskanzler der Republik Österreich. Ich freue mich sehr. Es ist nicht häufig, dass ich im Bundeskanzleramt einen Bundeskanzler begrüßen kann. Das gibt es nur in dieser Konstellation. Lieber Christian Stocker, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute in Berlin treffen, unmittelbar nach dem NATO-Gipfel und nach dem Europäischen Rat gestern in Brüssel. Wir kommen beide gerade dort her. Wir haben dort nicht nur dieselbe Sprache, Deutsch gesprochen, sondern auch in der Sache viele Dinge gemeinsam dort vertreten und vorgetragen. Wir beide wollen, dass sich die Dinge in Europa bewegen. Wir arbeiten dafür eng zusammen und uns verbindet nicht nur eine geografische Nachbarschaft. Es hat in Deutschland viel Mitgefühl und viel Empathie gegeben für ganz Österreich. Und ich will das an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Dieser schreckliche Amoklauf in Graz vor einigen Tagen mit vielen Toten hat auch uns bewegt. Ich habe dir stellvertretend für unser Land unser Mitgefühl ausgesprochen. Ich will das auch noch einmal von dieser Stelle sagen. Wir fühlen auch in Deutschland mit den Opfern, mit den Angehörigen und dem ganzen Land. Und das ist von vielen Menschen in Deutschland so zum Ausdruck gebracht worden. Uns verbindet nicht nur eine enge Nachbarschaft, sondern auch viele europapolitische Themen. Wir sind uns einig, dass wir alles tun müssen, um in Europa die irreguläre Migration spürbar abzusenken. Wir brauchen entschlossene Maßnahmen in Brüssel, in der Europäischen Union. Wir haben darüber ausführlich gestern im Rat gesprochen. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir das eng abgestimmt haben, was Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich betrifft. Das ist insbesondere die gemeinsame Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Ich danke dir wirklich sehr herzlich für die enge Zusammenarbeit und ich danke unseren Grenzbehörden für die sehr enge Zusammenarbeit an den deutsch-österreichischen Grenzübergängen. Ich danke dir aber auch für die sehr klaren Worte, die du in der deutschen Presse immer wieder zu unserer Zusammenarbeit in der Migrationspolitik gefunden hast. Wir sind uns einig darüber, dass Europa wettbewerbsfähiger werden muss. Auch das war gestern ein Thema, das wir heute bilateral noch einmal vertiefen werden, wenn es auch um die Zusammenarbeit in wirtschaftlicher Hinsicht geht. Deutschland ist für Österreich ein großer Handelspartner, aber auch für uns ist Österreich ein wichtiger Handelspartner und der gemeinsame Sprachraum macht ja auch vieles einfacher. Wir wollen gemeinsam in Europa weniger Bürokratie. Wir wollen bessere Regeln. Wir wollen einen vertieften Binnenmarkt und wir sind uns auch bei der Kapitalmarktunion, jetzt häufig auch als Spar- und Investitionsunion genannt, einig, dass wir vorankommen müssen. Das Gleiche gilt für eine moderne Energieinfrastruktur. Auch da ist zwischen Deutschland und Österreich schon viel möglich geworden. Wir wollen es weiter vertiefen, auch im Interesse verlässlicher Preise für Verbraucher und Industrie. Schließlich drittens die Handelspolitik. Auch das ist ein Thema, das wir gestern in Brüssel ausführlich behandelt haben. Sie wissen das von mir. Ich spreche mich für eine zügige Verabschiedung des Mercosur-Abkommens mit den südamerikanischen Staaten aus, damit wir auch hier in der Handelspolitik weiterkommen. Das war auch ein Thema gestern. Ich will es hier noch einmal wiederholen. Wir wollen weitere Handelsabkommen abschließen. Aber wenn Europa für ein Abkommen mit Kanada 10 Jahre braucht und für ein Abkommen mit Mercosur 20 Jahre, dann ist das keine Ermutigung für andere, mit uns in handelspolitische Gespräche einzutreten. Das muss in Europa schneller gehen, damit wir auch außenwirtschaftlich handlungsfähig sind. Wir tauschen uns in dieser Woche und auch heute in intensiver Weise über die Außenpolitik aus. Ich möchte zur Lage im Nahen Osten noch einmal unterstreichen, worüber wir auch gestern im Europäischen Rat gesprochen und uns verständigt haben. Teherans Streben nach einer nuklearen Bewaffnung hat genug Unheil angerichtet. Der Iran darf den Konflikt um sein Nuklearprogramm nicht weiter anfachen. Das Land muss an den Verhandlungstisch kommen. Wir werden dazu das unsere beitragen, um die Lage in der Region zu stabilisieren. Schließlich, last but not least, mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine, wird Deutschland weiterhin auch umfassend Unterstützung leisten. Das haben wir diese Woche beim NATO-Gipfel genauso unterstrichen wie auch gestern beim Europäischen Rat. Ich freue mich, dass wir darüber auch einig sind. Dazu gehört, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, die Sanktionen der EU gegen Russland zu verstärken. Wir werden zudem weiter Überzeugungsarbeit in Washington leisten, damit auch von dort ein klares Signal an Moskau kommt. Hierauf kann sich die Ukraine verlassen. Ja, lieber Herr Bundeskanzler, auf gute Zusammenarbeit und auf gute Nachbarschaft zwischen Deutschland und Österreich. Noch einmal sehr herzlich willkommen im Bundeskanzleramt. Ich freue mich über den Besuch.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich, geschätzte Damen und Herren. Ich bedanke mich sehr für diese Einladung und freue mich, hier in Berlin sein zu können. Wir haben gestern beim Europäischen Rat in Brüssel über sehr viele wichtige Themen uns austauschen können. Und ich bin jetzt froh, dass wir diese Gespräche bilateral fortsetzen können. Deutschland ist nicht nur ein Freund Österreichs, sondern unser größter Nachbar und unser wichtigster Wirtschaftspartner. Und vor allem aber ein enger Verbündeter bei vielen Themen, die die Menschen in unserem Land und weit darüber hinaus beschäftigen. Herausforderungen wie die illegale Migration, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit oder die Sicherheit Europas gehen weit über nationale Grenzen hinaus. Und wir können sie dann am besten lösen, wenn wir dafür eng mit Partnern zusammenarbeiten. Beim Thema Migration kommen Deutschland und Österreich ihrer gemeinsamen Verantwortung nach. Österreich hat sehr lange und intensiv darauf hingewiesen, dass das europäische Asyl- und Migrationssystem aufgrund der Anforderungen, die gestellt sind, nicht mehr entspricht. Es ist gut, dass unsere Warnungen ernst genommen wurden und inzwischen auch auf europäischer Ebene ein Umdenken stattgefunden hat. Und ich freue mich sehr, dass ich mit dir einen Partner gefunden habe, der die Dinge ähnlich sieht. Vor dem gestrigen Europäischen Rat hat es auch wieder ein informelles Treffen der gleichgesinnten Staaten im Kampf gegen illegale Migration gegeben, an dem du freundlicherweise teilgenommen hast. Und das sehe ich als einen sehr, sehr wertvollen Beitrag an. Und das sind mittlerweile 21 von 27 Staaten, also eine große Mehrheit. Und auch daran sieht man die Bedeutung des Themas. Und es wurden auch wichtige Schritte in die richtige Richtung gesetzt. Die vollständige Umsetzung in allen Mitgliedstaaten ist natürlich das Ziel, dieser gemeinsame Asyl- und Migrationspakt ein wichtiges Instrument. Und wir brauchen eine stärkere Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern und innovative Lösungen wie Drittstaatenkonzepte und Rückkehrzentren. Wir sind hier auf einem guten Weg. Deutschland und Österreich ziehen am selben Strang. Eine gemeinsame Grenze bedeutet auch gemeinsame Verantwortung. Und insofern habe ich auch Verständnis, dass zum Schutz der Bevölkerung dann Maßnahmen ergriffen werden, wenn der Migrationsdruck zunimmt. Wir haben es in Österreich seit 2015 so, und es sind mittlerweile 10 Staaten im Schengen-Raum, die ihre Grenze kontrollieren. Wir sind beide der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet, wir tragen ja Rechnung, aber am Ende des Tages ist die Zusammenarbeit, die zwischen Deutschland und Österreich auch an der Grenze stattfindet, der Garant, dass es reibungslos funktioniert. Und ich betone hier ausdrücklich, dass nicht nur zwischen uns hier eine partnerschaftliche Zusammenarbeit stattfindet, sondern auch auf Ebene der Innenminister und auch operativ auf Ebene unseres Polizeidirektors und des Präsidenten der Polizei in Deutschland, sodass wir an unserer Grenze keine Probleme haben und es in einem guten Einvernehmen abhandeln können. Und auch bei den geopolitischen Krisen unserer Zeit gibt es viele Gemeinsamkeiten. Die Waffenruhe zwischen Iran und Israel ist ein erster wichtiger Schritt, ist das Fenster, dass wieder die Diplomatie das Wort ergreifen kann, und diese Chance soll auch nicht ungenützt verstreichen. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, das iranische Atomprogramm ist schon lange Anlass für Sorge, und die Zusammenarbeit mit der IAEO sollte fortgesetzt und nicht beendet werden. Diese Kontrollinstanz sollte nicht ausgeschaltet werden, weil es ein weiterer Schritt in die Unsicherheit wäre. Für mich ist klar, und auch das verbindet uns, der Iran sollte keine Atomwaffen haben, aber darüber hinaus ist jetzt eine diplomatische Lösung zu finden. Und uns hat auch gestern die Situation in Gaza beschäftigt. Es ist überfällig, dass die verbliebenen Geiseln freigelassen werden. Es ist auch klar, dass die Hamas keine Rolle in Gaza mehr spielen darf und keine Gefahr für Israel darstellen darf. Aber gleichzeitig ist auch die humanitäre Situation in Gaza nicht akzeptabel und unerträglich. Die palästinensische Zivilbevölkerung darf nicht den Preis für den Terror der Hamas zahlen. Und als Freund und Unterstützer Israels appelliere ich daher dringend, mehr humanitäre Hilfe zuzulassen, ohne Einschränkungen und entlang der Prinzipien Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit. Während die Augen auf den Nahen Osten gerichtet sind, gehen aber die russischen Angriffe auf die Ukraine weiter. Präsident Zelensky hat uns dazu gestern in einer Videokonferenz berichtet. Er war vor einer Woche bei mir in Wien zu Gast. Und mein Zugang ist, dass wir als Europäische Union hier geschlossen bleiben müssen und uns nicht auseinanderdividieren lassen dürfen. Und selbstverständlich gehört dazu auch, dass wir weitere Sanktionspakete beschließen werden. Wir alle wollen ein Ende des Krieges, am allermeisten wollen das die Menschen und verdienen es die Menschen in der Ukraine. Und daher ist es auch hier höchste Zeit für ernsthafte Friedensverhandlungen. Leider sehen wir die Bereitschaft Russlands dazu derzeit nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe eingangs gesagt, Deutschland ist unser wichtigster Wirtschaftspartner. Daher begrüße ich ausdrücklich die Pläne des Herrn Bundeskanzlers Merz und seiner Regierung für die deutsche und damit auch für die europäische Wirtschaft. Nicht nur nationalstaatlich, sondern auch in Europa gibt es zweifellos viel zu tun. Und hier ist es wesentlich, dass wir den Bürokratieabbau nicht nur fortsetzen, sondern vor allem effizient umsetzen. Gut, dass bei den überbordenden bürokratischen Hürden wie Lieferkettengesetzen und Anpassungen erfolgen werden. Aber wir müssen konsequenter sein, fitter werden, um im globalen Wettbewerb mithalten zu können. Nur so werden wir auch unseren Wohlstand sichern können. Und wenn ich von Wohlstand spreche, will ich auch ein Wort noch zum mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union ab 2028 ein paar Worte sagen. In ein paar Wochen wird es einen Vorschlag der Kommission geben. Dann werden Verhandlungen zu führen sein. Für uns ist die zentrale Frage, dass wir ein schlankes europäisches Budget brauchen. Die aktuellen Herausforderungen müssen bewältigt werden, aber du hast es auch gestern angesprochen. Wir wissen nicht, wann die nächste Finanzkrise kommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie kommt, ist sehr hoch und daher müssen wir auch darauf vorbereitet sein. Und als Nachbarn verbindet, um nicht zu sagen trennt, es verbindet uns das Problem am Brenner. Auch hier glaube ich, dass wir gemeinschaftlich eine gute Lösung finden werden, wo der Bevölkerung in Tirol genauso Rechnung getragen wird wie dem freien Bahnverkehr. Das heißt, wir haben viele Aufgaben, die uns gemeinsam bevorstehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir sie gemeinschaftlich, partnerschaftlich und auch freundschaftlich lösen können. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich, vielen Dank noch einmal für diesen freundlichen Empfang hier in Berlin. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer Gespräche, auf die ausgezeichnete Zusammenarbeit für Deutschland, für Österreich und für ein starkes Europa. Und letztlich freue ich mich auch darauf, dich schon bald in Österreich begrüßen zu dürfen. Ja,
vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Pfeiffer.
Guten Tag, Andreas Pfeiffer vom österreichischen Fernsehen. Ich habe eine Frage an beide Kanzler. Deutschland hält an der Zurückweisung von Asylsuchenden an seinen Grenzen fest, auch an den österreichischen. Legt sich damit, zumal ja Rechtsstaatlichkeit so wichtig ist, ein dunkler Schatten über die bilateralen Beziehungen?
Nein, das wäre die kurze Antwort. Die etwas ausführliche Antwort ist, dass gerade Österreich weiß aus den Erfahrungen von 2015 und 2022, was es heißt, mit Migrationsdruck konfrontiert zu sein. Und wir schützen seit 2015 unsere Grenze. Wir machen es beide aus dieser Situation. Das ist nicht das Ziel, dass wir Binnengrenzen schützen müssen, aber in der Situation kann es notwendig sein. Wir haben es so gelöst, und ich habe es vorhin ausgeführt, dass auf den verschiedenen Ebenen die Zusammenarbeit so gut funktioniert, dass sie sich überzeugen können, sie werden an der Grenze Deutschland-Österreich kein Problem haben, obwohl wir mit dem Migrationsdruck umgehen können und tatsächlich die Zahlen sehr überschaubar sind.
Meine Antwort ist genau die: Nein.
Herr Rinke, bitte.
Eine Frage an beide Bundeskanzler. Sie haben eben, Herr Bundeskanzler aus Österreich, Herr Stocher, die finanzielle Vorausschau in der EU genannt. Beide plädieren ja auch, die Bundesregierung, wenn ich das richtig sehe, dagegen, dass die Abführung der Nationalstaaten in der nächsten Finanzperiode erhöht werden sollen. Jetzt steht die EU aber einerseits vor sehr vielen neuen Aufgaben. Technologie soll gefördert werden, Verteidigung ist immer wichtiger. Es droht die Rückzahlung, oder was heißt es droht? Es steht die Rückzahlung der Schulden an, die man in der Corona-Krise gemacht hat. Wäre eigentlich nicht das richtige Signal, dass die Nationalstaaten ihre Abführung an Brüssel erhöhen, weil sich sonst das Gewicht zwischen Nationalstaaten und dem, was die EU für Gemeinschaftsaufgaben zur Verfügung hat, immer weiter verschiebt? Und Herr Bundeskanzler, aus aktuellem Anlass eine kleine Zusatzfrage zum Mindestlohn, weil jetzt die Kommission den Betrag bis 2027 14,60 Euro genannt hat. Halten Sie damit den Streit in der Koalition für beendet oder glauben Sie, dass die SPD jetzt nochmal auf den 15 Euro schon im nächsten Jahr beharren wird?
Ja, gerne. Es ist so, dass wir in Österreich eine sehr herausfordernde budgetäre Situation haben. Und aus dieser habe ich gelernt, dass man Herausforderungen der Zukunft nicht immer nur mit mehr Geld bewältigen kann. Das heißt, wenn wir zumindest, soweit ich für meinen Bereich sprechen kann, auf nationaler Ebene uns überlegen müssen, wie wir das vorhandene Geld möglichst effizient einsetzen und natürlich auch dem Gebot der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit unterliegen, dann gilt es nicht nur für Nationalstaaten, sondern auch für die Europäische Union. Und unter diesem Aspekt würde ich auch den mehrjährigen Finanzrahmen sehen. Es muss nicht alles gleich bleiben, weil es kann nicht so sein, dass mit mehr Geld auch alles besser werden muss zwangsweise. Manchmal ist es, wenn man das Geld effizienter einsetzt, im Ergebnis besser und mehr gewonnen.
Wir haben eine erste Diskussion über den mehrjährigen Finanzrahmen gestern in Brüssel geführt. Ich habe aus der Sicht der Bundesregierung noch einmal gesagt, dass wir nicht sehr viel Spielraum sehen für einen deutlich ausgeweiteten europäischen Haushalt. Ich will hinzufügen, ich bin schon immer ein Befürworter von größeren Eigenmitteln der Europäischen Union gewesen. Die Abführungen aus den Mitgliedstaaten an den EU-Haushalt sind immer nur die zweitbeste Lösung. Die Europäische Union hat ja bis auf die Zölle keine wirklichen Eigenmittel. Aber solange das so ist und die Mitgliedstaaten sozusagen den Haushalt der Europäischen Union finanzieren müssen nach jeweiliger eigener Größe, gibt es hier Grenzen auch der Möglichkeiten der Mitgliedstaaten. Und das gilt für die Bundesrepublik Deutschland natürlich auch. Wir sind in einer ähnlichen, schwierigen Haushaltslage und wir werden in Europa nicht umhinkommen. Ich wiederhole das, was ich gestern auch in Brüssel gesagt habe, dass wir im europäischen Haushalt die Prioritäten neu ordnen. Zusätzliche Aufgaben können nicht immer nur mit zusätzlichen Ausgaben verbunden werden, sondern müssen mit neuen Prioritäten auch dann finanziert werden. Und das ist die schwierige Aufgabe, vor der wir da jetzt stehen, wenn der mittelfristige Finanzplan in Brüssel verabschiedet wird. Was das Thema Mindestlohn betrifft, das ist ja genau das, was wir immer für richtig gehalten haben, dass die Mindestlohnkommission auf der Basis von objektiven Daten und Zahlen jetzt seinen Vorschlag macht für die Entwicklung des Mindestlohns. Ich habe diesen Vorschlag hier politisch nicht zu bewerten. Das ist ja der Mechanismus, den wir alle gewollt haben und den wir auch im Koalitionsvertrag noch einmal unterstrichen haben, dass eben genau das passiert, was jetzt auch heute veröffentlicht worden ist, dass nämlich die Mindestlohnkommission ihrerseits Vorschläge macht, wie der Mindestlohn sich entwickeln sollte. Das muss jetzt noch für allgemeinverbindlich erklärt werden und dann ist es entschieden. Ich habe das in der Sache und in der Höhe nicht zu bewerten, weder zu kritisieren noch besonders hervorzuheben. Ich gehe davon aus, dass das dann auch für die Koalition kein Thema sein wird, zu dem es weiteren Diskussionsbedarf gibt.
Ja, eine Frage an Bundeskanzler Merz. Sie haben relativ kurz nach Ihrem Wahlsieg gesagt, wenn ich mich recht erinnere, Sie sind als deutscher Kanzler nicht dafür zuständig, den US-Präsidenten glücklich zu machen.
Ja.
Jetzt hat man beim NATO-Gipfel aber doch den Eindruck, dass man vor allem den US-Präsidenten glücklich machen will. Stimmt dieser Eindruck?
Also wenn Sie meine Statements der letzten drei Wochen zu diesem Thema gehört haben, dann wird Ihnen hoffentlich mindestens einmal aufgefallen sein, dass ich mehrfach gesagt habe, wir treffen diese Entscheidungen im Hinblick auf das NATO-Ziel von 3,5 plus 1,5% nicht, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun. Und wenn Sie so fragen, kann ich hinzufügen, oder um irgendjemanden glücklich zu machen. Sondern es geht schlicht und ergreifend darum, aus eigener Erkenntnis und eigener Anschauung der Notwendigkeiten heraus die richtige Entscheidung zu treffen. Und wir holen jetzt etwas nach, was wir in den letzten Jahren eigentlich schon hätten längst tun sollen, nämlich unser Verteidigungsbudget deutlich zu erhöhen, um es der Bedrohungslage anzupassen. Und das ist der Beschluss, den wir vorgestern in Den Haag gemeinsam getroffen haben. Und ich habe das in Den Haag gesagt, ich habe das hier gesagt, ich habe das in Washington gesagt und ich habe das gestern auch noch mal in Brüssel gesagt. Wir tun das aus eigener Erkenntnis und eigener erkannter Notwendigkeit. Und dabei bleibt es.
Ja, Herr Bundeskanzler, Ihr österreichischer Amtskollege hat es eben selbst angesprochen, die Sorge von der neuen Finanzkrise. Das war ja offenbar gestern auch Thema in Ihren Beratungen in Brüssel. Ist das eigentlich eine Sorge, die Sie auch umtreibt? Schließlich ist ja Deutschland, wenn ich es richtig sehe, so das letzte große Industrieland, zumindest in Europa, das noch ein AAA-Rating hat. Wie kann sich Deutschland und wie kann sich die Union für eine mögliche Finanzkrise wappnen? Und dann noch mal ganz kurz aus aktuellem Anlass. Der deutsche Botschafter in Moskau ist einbestellt worden. Können Sie das kurz bewerten? Und eine Frage an Herrn Stocker. Herr Bundeskanzler, es gibt ja wachsende Kritik an dem österreichischen Neutralitätsgebot. Und jetzt auch gerade mit Blick auf die Rüstungsausgaben, die ja sehr stark angestiegen sind, haben Sie nicht die Sorge, dass Österreich da zunehmend ein bisschen als Trittbrettfahrer wahrgenommen wird, der darauf hofft, dass andere, man könnte sagen, die Drecksarbeit für Sie erledigen, was die Verteidigung angeht?
Zu Anfang? Ja, ich beginne gerne. Ich darf darauf hinweisen, dass wir unsere Neutralität als eine militärische verstehen, seit 70 Jahren. Die Schweiz versteht sie seit Jahrhunderten so und wird, glaube ich, nicht als Trittbrettfahrer wahrgenommen. Wir haben uns auch dazu verstanden, trotz unserer schwierigen budgetären Situation unsere Ausgaben für die Landesverteidigung zu verdoppeln im Aufbauplan in den nächsten Jahren. Das heißt, wir unternehmen durchaus Anstrengungen, einen Beitrag zur europäischen Sicherheit zu leisten im Rahmen unserer Neutralität, indem wir unsere Landesverteidigung entsprechend ausbauen. Wichtig ist, dass die Kommandostruktur bei uns im Inland bleibt, aber wir nehmen gerne, soweit unsere Neutralität es erlaubt, und das tut es beispielsweise bei SkyShield, an gemeinsamen Beschaffungen teil und haben damit auch einen Beitrag zu leisten für die gesamte europäische Sicherheit. Ich sage dazu, wir haben in der Europäischen Union ja Beistandsklauseln, Artikel 42 Absatz 7, mit einer sogenannten irischen Klausel, wo es uns vorbehalten bleibt, den Beitrag nach unseren rechtlichen Gegebenheiten zu bestimmen. Aber da steht nicht drinnen, dass es kein Beitrag ist. Und daher sehe ich Österreich auch nicht als Trittbrettfahrer.
Ich will das gerne aus meiner Sicht noch einmal bewerten, weil wir darüber ja auch gestern in Brüssel gesprochen haben. Ich habe allergrößten Respekt davor, wie Österreich mit diesem Thema umgeht. Auf der einen Seite die Neutralität zu wahren, die ja Verfassungsrang hat in Österreich, und gleichzeitig auch viele Anstrengungen zu unternehmen, um im Rahmen des rechtlich Möglichen und des Zulässigen und des politisch Möglichen auch mitzuwirken an dem, was wir europäische Verteidigung nennen. Und Österreich wird ja auch sein Verteidigungsbudget erheblich aufstocken, von einem viel niedrigeren Niveau kommend, weil Neutralität. Aber Österreich wird erhebliche Anstrengungen unternehmen, um jetzt auch Beiträge zu leisten zur europäischen Verteidigung im Rahmen, wie gesagt, des rechtlich Zulässigen und des politisch Möglichen. Also größten Respekt dafür und Dank an Österreich, dass dies jetzt auch in diesen Tagen geschieht. Die Einbestellung des deutschen Botschafters in Moskau kann ich noch nicht beurteilen und bewerten, weil ich darüber noch keinen Bericht vorliegen habe. Ich habe alleine die Tatsache als solches zur Kenntnis genommen, aber weiß weder den Grund noch kenne ich die näheren Umstände. Was das Thema Finanzkrise betrifft, Herr Delfs, wir sprechen das an, nicht weil es eine akute Gefahr gibt. Wir reden sie auch nicht herbei. Aber die Geschichte zeigt, dass wir so alle 10 bis 15 Jahre mal größere Finanzkrisen haben, teilweise und Gott sei Dank meistens regional begrenzt, aber doch immer wieder mit Auswirkungen auch auf andere Währungsräume. Wir haben beide, Bundeskanzler Stocker und ich, auch gestern darauf hingewiesen, dass wir diese Gefahr immer im Blick behalten müssen, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie hoch wir unsere Staaten verschulden. Und ich bin auch dafür dankbar, dass doch jetzt von verschiedenen Seiten einmal darauf hingewiesen worden ist, dass Staatsverschuldung auch immer eine zweite Seite hat, nämlich diejenigen, die bereit sein müssen, den Staaten Mittel zur Verfügung zu stellen. Es muss ja immer Geldgeber geben. Es muss diejenigen geben, die bereit sind, die Staatsanleihen auch zu kaufen, zu zeichnen. So, und wenn wir das uns heute mal global anschauen, wir haben einen Höchststand an Staatsverschuldung der Staaten, wir haben einen Höchststand der Staatsverschuldung der Unternehmen und wir haben einen Höchststand der Verschuldung der privaten Haushalte. Und das alles ist keine gesunde Entwicklung. Und deswegen lege ich nicht nur aus Gründen der eigenen Haushaltsdisziplin Wert darauf, dass wir diese Fragen immer wieder auch der Verschuldung miteinander besprechen, sondern eben auch um die Gefahr einer erneuten Finanzkrise nicht zu befördern. Und das sollten wir im Blick behalten. Und ich freue mich darüber und bin dankbar, dass das andere mit mir teilen, dass wir über diese Fragen eben auch sprechen. Nochmal, wir sehen keine akute Gefahr. Wir reden sie auch nicht herbei, aber wir haben die Gefahr als solche, abstrakt, die Gefahr im Blick. Und das ist etwas, was ich auch vortrage, wenn wir zum Beispiel über den europäischen Haushalt sprechen. Aber das trage ich auch vor, wenn wir über den deutschen Haushalt sprechen. So, vielen Dank, frohes Schaffen, alles Gute.
Vielen Dank.